Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Lehrveranstaltung. Das wird eine Vorlesung zur interkulturellen Philosophie, wobei ich eine eher einführende Überblicksvorlesung geben werde. Und zwar mit Hilfe auch vom Kollegen Wollner, der, vielleicht stehen Sie auf, Herr Wollner, damit die Leute Sie sehen. Magister Wollner ist der Tutor dieser Lehrveranstaltung und wird immer im Anschluss, also ich höre dann 2:45 pünktlich auf und Herr Wollner steht dann auch für Fragen noch zur Verfügung, jeweils im Anschluss an die Vorlesung, aber vielleicht sollten Sie das jetzt sagen, was Sie vorhaben und was Sie tun.
Also so, ich werde im Anschluss an die Vorlesung immer noch da sein, eine Viertelstunde. Bei mir ist noch nicht sicher, ob ich auch länger kann, weil ich noch schauen muss, ob ich eine Veranstaltung im Anschluss belegen muss oder nicht. Und ansonsten wird das Tutorium vor allen Dingen über E-Learning ablaufen. Einige haben sich schon angemeldet auf der Plattform. Wir nutzen Moodle in dem Fall. Anmeldungen kann man sich über E-Learning und Univers.at, über das sogenannte E-Gate. Das ist das, wo alles zentral abläuft. Diejenigen, die sich schon eingeloggt haben, haben gesehen, dass es noch nicht so viel Inhalt gibt. Das ist beabsichtigt, das soll einfach im Laufe des Semesters wachsen. Wir werden Materialien hochladen, Hintergrundtexte oder sowas. Es gibt auch einen Kalender, vielleicht, falls es passende Veranstaltungen in dem Zeitraum gibt, gibt es auch Veranstaltungshinweise rund um das Vorlesungsthema. Und ganz wichtig, es gibt ein Forum und in diesem Forum sind bisher nur 3 Einträge zu Prüfungsmodalitäten und wir würden bitten, alle Fragen über das Forum zu stellen. Auch aus dem Grunde, weil wir vermeiden wollen, per E-Mail immer wieder dieselben Fragen zu beantworten und wenn einer die Frage stellt, die vielleicht 50 Leute haben, dann können es auch die anderen 50 alle lesen. Ansonsten, also vielleicht ganz kurz zu mir, also ich bin auch Student der Philosophie im Diplomstudium, schon ein bisschen zu lang, also länger als Regelstudienzeit, habe Politikwissenschaft außerdem auch studiert und abgeschlossen und plane jetzt irgendwann demnächst einmal in den nächsten paar Jahren abzuschließen mit einer Diplomarbeit aus interkultureller Philosophie.
Ja, das wäre... Also, Sie können ja dann immer noch Fragen stellen. Ich gebe Ihnen auch genug Gelegenheit dazu, aber ich wollte es einmal zunächst den Herrn Wollner vorstellen. Ich schreibe auch noch eine Adresse auf. Also abgesehen von dieser E-Learning-Plattform gibt es nach wie vor auch eine Homepage, eine Unterseite meiner eigenen Homepage zur Vorlesung, wo das Programm drin steht und es wird aber diese Homepage weniger gefüllt werden als in früheren Semestern, eben weil wir auf dieses E-Learning-Werkzeug zurückgreifen können. Also diese Adresse erreichen Sie so, also http ein Link hingeht und auch auf das Moodle geht ein Link und es wird auch noch einen Link geben zu MP3-Dateien, die der Kollege schon letztes Jahr aufgenommen hat und auch diesmal wieder aufnimmt. Das heißt, Sie können auch sich das Ding dann zu Hause anhören, wenn Sie nicht Zeit haben, zu diesem Termin zu kommen und so weiter. Ich möchte heute das Thema kurz umreißen zunächst und in gewisser Weise das Programm besprechen und eine erste Einführung ins Thema geben, diese Dinge habe ich mir vorgenommen. Am Schluss der heutigen Stunde werden wir noch Gelegenheit geben, auch über die Prüfungs-, über die Art des Zeugniserwerbs zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Aber das soll eben in Zukunft, also von heute an oder von nächstes Mal an, hauptsächlich über das Moodle geschehen, über diese E-Learning-Plattform, wo alle diese Fragen, wie komme ich zu einem Zeugnis, hinreichend klar gemacht werden sollen. Also haben Sie zum bisherigen Fragen schon oder Anregungen, wie Sie auf die E-Learning-Plattform kommen, wissen Sie wahrscheinlich. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja?
Wäre es vielleicht möglich, dass Sie mit einem Mikrofon sprechen?
Ich habe keines.
Und ist da keine Möglichkeit?
Ich glaube schon. Aber wo und wie, weiß ich nicht genau. Also das kann ich mir für nächstes Mal zumindest... Bitte?
Ich glaube, bei einem Quartier kann man sich ein Mikrofon
suchen. Ja. Oder da vielleicht Mediensteuerung. Also bis wir soweit sind, versuche ich deutlich und wie es mir möglich ist. Verstehen Sie mich jetzt?
Ja, schon, aber ich bin gerne auf der Baustelle, das kriegen wir dann.
Ja. Das stimmt. Ja, Sie könnten eigentlich auch gehen, vielleicht ist dann die Akustik besser, wenn der Saal leer ist und hören sich es dann im Internet an. Aber ich versuche es trotzdem. Ein Mikro ist nicht da. Stand zum Portier, ob man sowas kriegt. Zunächst einmal, ich hab die Fragen, die in dieser Vorlesung, die ich behandeln werde, auch hauptsächlich in einem Buch ausgeführt, auch in Aufsätzen, die Sie über die Homepage finden, aber auch in einem Buch mit dem Titel Interkulturelle Philosophie. Das ist jetzt schon einige Jahre alt, aber trotzdem werde ich mich vorwiegend auf dieses Buch stützen. Und der erste Satz, mehr oder weniger der erste Satz in dem Buch, von dem gehe ich auch jetzt aus, interkulturelle Philosophie ist Philosophie, hat nur ein Adjektiv davor, nämlich interkulturell. Aber an sich ist es einfach bloß Philosophie. Das heißt, eine Einführung in interkulturelle Philosophie ist auch eine Einführung in eine Art von Philosophie. Es gibt viele Arten von Philosophie oder mehrere zumindest, auch in der Gegenwart. Und interkulturell wird extra zu erläutern sein, was damit gemeint ist. Aber zunächst einmal, was verstehe ich unter Philosophie? Also was setze ich als Begriff der Philosophie voraus, auch dann, wenn ich von interkultureller Philosophie spreche? Und mein Verständnis dessen, was ich als Philosophie bezeichne, ist eine systematische oder methodische Art des Fragens, eine methodische Art, bestimmte Fragen zu stellen, also inhaltlich abgrenzbare Fragen zu stellen und versuchen, sie zu beantworten. Die drei wichtigsten Fragen, die ich da unter den Titel Philosophie subsumiere, sind die Grundfrage der Ontologie oder der Metaphysik, hat man früher das bezeichnet. Die Grundfrage lautet in einer einfachen Formulierung, was ist wirklich? Was ist die Grundstruktur der Wirklichkeit? Man kann das als die Frage nach dem Sein oder dem Sein des Seienden in einer europäischen Tradition bezeichnen oder wie immer. Aber diese Frage, was ist eigentlich, was ist die Wirklichkeit, ist sicher eine Grundfrage der Philosophie. Jetzt habe ich das Mikro. Aber es geht nicht, oder? Nein.
Und haben Sie einen spitzen Bleistift oder irgendwas?
Bleistift? Haben Sie
diesen Schalter hier umgeschaltet?
Ja. Geht das jetzt besser? Hört man hinten jetzt besser? Also für mich ist es auch angenehmer, weil ich jetzt nicht mehr schreien muss. Aber ich bin da nicht sehr geübt mit Mikro. Also die erste Frage, die ich jedenfalls zum Bereich des Philosophischen rechne, ist die Grundfrage der Metaphysik oder der Ontologie, wie das in der europäischen Tradition heißt, was ist wirklich? Die zweite Frage, die ebenso auch als Abgrenzung von anderen Disziplinen oder von wissenschaftlichen Disziplinen oder auch von anderen Denkformen menschlichen Denkens herangezogen werden kann, ist die Frage, was ist wahr oder was ist erkennbar? Wie können wir unterscheiden, Kriterien dafür angeben, unterscheiden zwischen Glauben und Wissen, zwischen Meinen, Vermuten und Gewissheit haben, dergleichen Fragen. Das ist die Grundfrage der Erkenntnistheorie, heißt das in der europäischen Tradition, oder der Epistemologie, wenn man Termini verwenden will. Und die dritte Frage ist, was soll sein? Also die Frage, was soll getan werden oder was soll nicht getan werden? Was ist wertvoll und unwertvoll dergleichen? Also die dritte Frage ist die nach der Begründbarkeit von Normen. Und wenn nun eine dieser grundlegenden Fragen in irgendeiner menschlichen Gesellschaft so auftritt, dass dazu auch Reflexionen stattfinden oder nachweisbar sind in der Literatur, Geschichte oder sonstigen Art nachweisbar sind, dann glaube ich, kann man oder muss man von Philosophie sprechen. Also wenn die Frage in einer Tradition, in einer kulturellen, abgrenzbaren, irgendwie beschreibbaren gesellschaftlichen Situation nach der gerechten Gesellschaft sehr deutlich gestellt wird über längere Zeit und wenn dafür Begriffe entwickelt werden, dann ist das eine philosophische Tradition. Was ich jetzt angedeutet habe, ist die chinesische Philosophie der Antike, die deutlich einen solchen normativen Schwerpunkt hat und weniger deutlich einen erkenntnistheoretischen oder metaphysischen. Wenn andererseits in der indischen Tradition sehr früh bereits Fragen nach der Metaphysik auftreten oder nach den logischen Gesetzen, dann gehört das zu den mindestens zur ersten oder zur zweiten genannten Grundfrage. Also Philosophie in diesem Sinn mit solchen Fragen abgegrenzt, inhaltlich abgegrenzt, ist nicht ein Phänomen, das etwa nur in einer bestimmten kulturellen Tradition sich entwickelt hätte, zum Beispiel nur in Griechenland entstanden wäre oder nur im Abendland, im Okzident sich entwickelt hätte, sondern es ist ein Phänomen, das möglicherweise in vielen menschlichen Gesellschaften eine Rolle gespielt hat oder noch immer eine Rolle spielt und sich entwickelt hat. Da kommt die Kulturalität dann herein. Ich möchte aber meinen Begriff von Philosophie, bei der Kulturalität bin ich jetzt noch gar nicht, meinen Begriff von Philosophie nicht nur inhaltlich abgrenzen mit diesen drei Fragen, sondern auch formal in gewisser Weise. Und da gibt es eine gewisse Schwierigkeit, weil wir es schon gewohnt sind, dass formale Abgrenzungen eines Begriffs von Philosophie eine große Rolle spielen, etwa in der Darstellung der Geschichte der Philosophie. Formale Abgrenzungen zum Beispiel derart, dass man selbstverständlich voraussetzt, dass Philosophie im strikten Wortsinn ein Merkmal nur von Schriftkulturen wäre. Das ist eine fast selbstverständliche Voraussetzung. Wenn Sie irgendein Buch über Geschichte der Philosophie aufschlagen, dann werden mit hoher Wahrscheinlichkeit keine, nicht einmal andeutungsweise, orale Traditionen geschildert werden oder eine Rolle spielen. Orale, mündliche Traditionen werden Sie finden zu solchen Fragen wie: Was ist die Wirklichkeit? Was ist eigentlich wahr? Was ist eigentlich gut und schlecht und schön und so weiter? Zu solchen Fragen werden Sie Hinweise auf orale Tradition finden in der Anthropologie oder in der Völkerkunde, in Kulturwissenschaften, aber wenig oder gar nicht in der Philosophie. Das wiederum halte ich für einen Nachteil oder einen eigentlich zwar erklärlichen, aber trotzdem betrüblichen Provinzialismus oder Regionalismus, dass man von vornherein annimmt oder voraussetzt, nur Schriftkulturen könnten überhaupt zu Recht als Kandidaten für philosophische Produktion herangezogen werden. Das betrifft jetzt auch nicht nur außereuropäische Gesellschaften, sondern auch die Geschichte unserer eigenen europäischen Gesellschaften, wo orale Traditionen gleichfalls wie in anderen Gegenden der Welt eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt haben und spielen. Also das wäre eine formale Abgrenzung, die Schriftlichkeit sei erfordert, die ich nicht teile. Es gibt auch noch andere solche formale Merkmale, die mir nicht brauchbar erscheinen. Aber trotzdem muss man etwas dazu sagen, welche Art der Behandlung solcher Fragen, solcher Grundfragen soll eigentlich als Philosophie bezeichnet werden können. Und ich meine, man kann mit guten Gründen sagen, es muss zumindest nachweisbar sein, dass eine bestimmte Metasprache entwickelt worden ist in einer bestimmten Tradition, eine Sprache, in der über die Sprache, über Begriffe, in denen über die anderen Begriffe gesprochen werden kann, eine Metasprache. Also Philosophie hätte dann eine formale Voraussetzung darin, dass eben Begriffe entwickelt werden, die ihrerseits noch einmal das normale Sprechen über die Welt reflektierbar machen, reflexionsfähig machen, also eine Metasprache. Also Begriffsentwicklung und Argumentation, explizite Argumentation mithilfe solcher Begriffe. Das ist mein Vorbegriff von Philosophie, sehr viel mehr nicht, und ich denke, er könnte das Beiwort, das Adjektiv generisch verdienen. Ein solcher Begriff, ich habe auch im vorigen Semester, die da waren, von so einem generischen Begriff öfter gesprochen. Generisch nämlich allgemein, also generell oder genusmäßig, generisch in dem Sinn, dass es sich um einen Begriff von Philosophie handelt, unter dem dann bestimmte Abarten oder bestimmte Erscheinungsformen bloß regional sind. Also es kann dann eine okzidentale Philosophie geben, die abendländische Philosophie, es kann eine christliche Philosophie geben, es kann eine chinesische, eine konfuzianische Philosophie geben. Das sind dann spezifische Fälle, die alle aber dieses Generische gemeinsam haben. So ist das ist ungefähr, was ich unter Philosophie verstehe. Haben Sie dazu schon Anfragen? Bitte. Ja, das ist eine gute Frage. Kollegin fragt, sollen wir unter Philosophie nur etwas verstehen, wo alle diese Fragen behandelt werden? Das glaube ich nicht. Das glaube ich wäre wieder eine kulturalistische Einschränkung oder Voraussetzung. Also ich habe da vorhin schon kurz auf eine Eigentümlichkeit des frühen chinesischen, der frühen chinesischen Denkgeschichte hingewiesen, in der, sagen wir mal großzügig, Metaphysik keine Rolle gespielt hat. Mit Ausnahme einiger Abschnitte bei den Taoisten, im Tao Te Ching oder so. Aber sonst nicht. Aber es wurden die Fragen der Begründbarkeit von Normen ganz eklatant genau gestellt und diskutiert. Also ich würde sagen, es reicht für einen Vorbegriff von Philosophie, wenn eine dieser Fragen deutlich entwickelt worden ist, im erwähnten Sinn. Das sollte man sich überlegen, bevor man sagt, alles Philosophie ist nur etwas, was im Okzident oder im Griechenland entstanden ist. Noch Fragen? Gut, und nun ist die nächste These eine Vermutung und ich werde teilweise diese Vermutung auch im Lauf der Vorlesung öfter versuchen, zu etwas mehr als einer Vermutung zu machen, aber im Grunde ist das nicht die Hauptaufgabe dieser Vorlesung. Die Vermutung, die daraus folgt, ist, es könnte sein, dass jede menschliche Gesellschaft so etwas entwickelt hat. Damit kann ich schnell, mit dieser könnte sein Aussage kann ich eigentlich, die kann ich schnell beiseite schieben, indem ich sage, das lässt sich nicht verifizieren. Es lässt sich schlicht nicht wirklich nachweisen, dass jede menschliche Gesellschaft, jede Gruppe, in jeder menschlichen Sprache, solche Fragen tatsächlich, faktisch, historisch nachweisbar entwickelt worden sind, in einer Deutlichkeit entwickelt worden sind, die uns vielleicht heute noch interessieren müsste oder so. Also die Aussage, diese Vermutung, die auch im Zusammenhang mit interkultureller Philosophie gar nicht so selten in der Literatur auftaucht, die Aussage, Philosophie ist sozusagen etwas Menschennatürliches. Es ist anzunehmen, dass bei allen menschlichen Gesellschaften dergleichen Fragen gestellt und auf diese explizite Art reflektiert worden sind. Diese Aussage ist schlicht nicht verifizierbar, ist meine Auffassung. Da haben andere Vertreter auch der interkulturellen Philosophie sind da großzügiger in dem Punkt. Aber das Zweite schon, nämlich es gibt viele nachweisliche Philosophieentwicklungen in menschlichen Gesellschaften, die sehr unterschiedlich sind. Die Unterschiede liegen auf einigen Gebieten, am auffallendsten auf dem Gebiet der Sprache, auf dem Gebiet der Begriffsbildung, die sehr unterschiedlich sind. Es gibt viele davon und viele sind auch tatsächlich nachweisbar, historisch oder erforschbar. Die europäische Art, mit diesem Phänomen umzugehen, war durch Jahrhunderte, zumindest durch die Jahrhunderte der Neuzeit, eigentlich erst seit dem 18. Jahrhundert, in auffallender Weise davon geprägt, dass sie das ausgeblendet hat. Also die europäische Form, die europäisch neuzeitliche Form der Darstellung der Geschichte des philosophischen Denkens der Menschheit in der Neuzeit war eine, die kulturalistisch und rassistisch und auch sexistisch war. Also ich habe zumindest noch in meiner Studienzeit kaum irgendein Buch vorgefunden, irgendein Geschichtsbuch der Philosophie gab es damals in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in irgendeiner europäischen Sprache, wo man nicht den Eindruck bekommen hätte, dass die menschliche Vernunft ein Geschlecht hat. Es waren alle Philosophen der Menschheitsgeschichte männlich, dass die menschliche Vernunft eine Hautfarbe hat. Es waren alle Philosophen weiß und kaukasisch. Und dass die menschliche Vernunft als Ganze eine kulturelle Grundprägung hat. Alle kamen aus dem Umkreis des griechischen und später des europäisch-okzidentalen Raumes. Also es hat die menschliche Vernunft in philosophischer Weise sich in einzelnen männlichen Individuen personifiziert, die man aufzählen konnte, und der erste war ein Grieche und der letzte, das war dann entweder ein Amerikaner oder ein deutscher Existenzialist, oder jedenfalls war das eine übersichtliche Erscheinungsform der menschlichen Vernunft. Und an diesen drei Dingen kann man zweifeln. Man kann daran zweifeln, dass es keine Philosophinnen gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Mit Gründen kann man daran zweifeln, nämlich auch mit historischen Gründen. Man kann sogar, das sage ich jetzt nur in Klammer, behaupten und in gewissen Grenzen auch nachweisen, dass sehr frühe Texte, die diese Merkmale aufweisen, es geht um eine Grundfrage, es geht um eine Begriffsbildung, von Priesterinnen stammen. Möglicherweise ist die erste Philosophin tatsächlich eine babylonische Priesterin, aber wenn Sie das genauer wissen wollen, zumindest wissen wollen, was ich darüber weiß, dann müsste ich jetzt länger darüber reden. Das könnte man dann auch in der Diskussion tun. Man kann auch daran zweifeln, dass sozusagen nur in der europäischen Tradition so etwas sich entwickelt hat, und das habe ich ja schon angesprochen. Und man kann auch diesen hellenistisch-christlichen Hintergrund, diesen griechisch-abendländischen kulturellen Hintergrund in Frage stellen, indem man sagt, ja, das ist eine kulturelle Ausprägung des menschlichen Denkens, aber das ist nicht das Allgemeine. Und alles das wird im Zusammenhang mit der Interkulturalität der Philosophie auch tatsächlich bezweifelt. Es gibt wichtige und unwichtige Differenzen in diesen verschiedenen kulturregionsmäßig überlieferten Philosophien, und ich werde ja natürlich nur beispielsweise einige davon einigermaßen umreißen. Ich werde mich hauptsächlich auf folgende Fragen konzentrieren. Die erste Frage: Was heißt eigentlich, dass Philosophie in einem kulturellen Kontext steht? Warum benenne ich so einen Zugang wie denjenigen, den ich hier vorlegen möchte? Warum benenne ich den eigentlich als interkulturell? Oder machen wir es zunächst einfacher, überhaupt mit dem Wort kulturell? Das wird auch die nächsten Termine mein Thema sein. Was heißt Kulturalität in der Philosophie? In welcher Form, in welcher Hinsicht spielt Kulturalität eine Rolle für das philosophische Denken, für das Denken in diesen Grundfragen und für die Versuche, solche Grundfragen zu klären? In welcher Weise? Ich werde öfter in dem Zusammenhang von einem Dilemma der Kulturalität der Philosophie sprechen und möchte diesen Ausdruck jetzt gleich einmal werde es nicht zum letzten Mal tun, aber zum ersten Mal versuchen, diesen Ausdruck zu erläutern. Es scheint mir, dass die Philosophie als Disziplin, und zwar in diesem ganz allgemeinen Sinn, wie ich sie vorhin geschildert habe, in einem Dilemma sich bewegt. Sie können jetzt Namen einsetzen, wie Sie wollen. In dem Dilemma befindet sich Konfuzius genauso wie Kant und Wittgenstein, genauso wie Yajnavalkya in Indien und so weiter. also die modernen wie die alten Philosophen, die chinesischen wie die indischen, wie die griechischen Philosophen, behaupte ich, befinden sich in einem Dilemma der Kulturalität. Was ich darunter verstehe, ist Folgendes. Insofern sie philosophieren, insofern sie also versuchen, solche Grundfragen mit Hilfe der Vernunft und der Argumentation zu klären, tendieren sie zu universellen Aussagen. Also sie tendieren zu Aussagen, die nicht so heißen wie ich bin der Meinung, dass, oder wir glauben alle das, oder für uns gilt dies und jenes als schön, sondern wo man diese einschränkende Floskel am Anfang sozusagen wegstreicht und sagt, dies oder jenes ist gerecht, dies oder jenes ist schön, dies oder jenes ist wahr. Also die Behauptung einer universalen Geltung einer Aussage ist, so habe ich den Eindruck, oder das ist mein Verständnis, ist ein Merkmal des philosophischen, der philosophischen Diskurse. Immer schon und immer wieder. Es werden nicht Aussagen gesucht, hypothetischer Art, die nur für eine bestimmte Gruppe gelten sollen oder nur zu einer bestimmten Zeit gelten sollen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gelten sollen, sondern solche, die absolut und universell gelten sollen. Das sage ich jetzt einmal. Das ist eine Intention des Philosophierens in China, in Indien, bei den Ägyptern, wo auch immer wir das vorfinden. Daraus folgt noch nicht ein Dilemma. Aber es gibt ein Dilemma, denn Konfuzius spricht Chinesisch. Und er spricht es nicht nur linguistisch Chinesisch, also er ist den Gesetzen auch seiner Sprache, den Gewohnheiten des Begriffsbildens in seiner Sprache unterworfen, so wie Kant, der Deutsch spricht oder Lateinisch zunächst und dann aber durch Deutsch, den Gewohnheiten und den Möglichkeiten des Lateinischen oder des Deutschen verpflichtet ist, Platon im Griechischen und so weiter. Also jeder ist in seiner Sprache zumindest und diese Sprachen sind verschieden. Sie sind aber nicht nur verschieden, indem man halt verschiedene Wörter in der einen Sprache in eine andere übersetzen kann, eins zu eins vielleicht, sondern sie sind strukturell verschieden. Sie geben unterschiedliche Möglichkeiten vor, überhaupt zu reflektieren und zu argumentieren. Das Chinesische hat eine andere linguistische Struktur, die Argumente möglich oder unmöglich macht, im Unterschied zum Griechischen oder zum Sanskrit-Indischen und so weiter. Das sind alles nur Beispiele. Also jeder Philosoph, insofern er philosophiert, versucht allgemeingültige, universell gültige Aussagen zu erreichen, kann das aber immer nur in einer bestimmten Orientierung, in einer bestimmten Sprache. Und jetzt habe ich nur die Sprache erwähnt. Das ist zwar ein sehr wichtiges Instrument der Philosophen aller Zeiten, denn das übrigens ist auch ein Merkmal der Philosophie, das man nebenher nicht vergessen sollte. Philosophen haben nichts anderes als ihre Wörter, als ihre Begriffe, um zu zeigen, was sie denken. Wenn sie philosophieren, dann können sie nicht auf etwas anderes noch hinweisen, auf eine äußere Wirklichkeit, die beweist, dass das richtig ist, was sie denken, oder dass etwas falsch ist, was jemand anderer denkt und was sie für falsch halten. Sind immer nur die Wörter, sind immer nur die Begriffe. Also die Sprache ist schon extrem wichtig in der Philosophie, aber nicht das Einzige, was die Kulturalität ausmacht. Kulturalität und dann das Dilemma der Kulturalität von Philosophie besteht auch darin, dass in den jeweils bestimmten Kulturen auch unterschiedliche Wertungen, unterschiedliche Grundhaltungen unterschiedliche Plausibilitäten und Unplausibilitäten vorhanden sind. Das ist einfach, das betrifft übrigens auch dann wirkliche Details, dass es so etwas wie den Zeitgeist gibt, auch in der Philosophie, oder den Kulturgeist, könnte man übertragenerweise sagen. Also diese Frage nach dem Dilemma der Kulturalität wird meine erste sein, die werde ich hauptsächlich nächstes Mal und am dritten Termin besprechen. Die Frage dieses Dilemmas ist natürlich, warum sollten wir das überhaupt überwinden, oder warum ist das überhaupt eine Schwierigkeit? Warum reicht es nicht, wenn Chinesen chinesisch denken, Inder indisch denken, Europäer europäisch, Deutsche deutsch, Österreicher österreichisch? Und dann kann man heruntergehen ins Detail, am Schluss kommt dann heraus, warum reicht es nicht, wenn ich denke, wie ich denke? Und zwar jetzt, nicht wie ich gestern oder morgen vielleicht, sondern wie ich jetzt denke. Warum muss man überhaupt nach so etwas Allgemeinem, nach so etwas Universellem, warum muss daraus sich ein Dilemma ergeben? Wir müssen das etwas genauer anschauen. Das ist die erste, eine philosophische Frage, sozusagen das Selbstverständnis der Philosophie betreffend. Zweiter Fragenbereich, den ich behandeln möchte, ist ein philosophiehistorischer. Es ist ein Merkmal gewisser Traditionen von Philosophie, dass sie sich sehr stark mit ihrer eigenen Geschichte befassen. Manche Leute würden sagen, das sei überhaupt ein Merkmal der Philosophie, dass sie sich sehr stark mit ihrer Geschichte befasst, aber das, glaube ich, kann man nicht sagen, denn nicht alle Traditionen der Philosophie befassen sich überhaupt mit ihrer Geschichte und schon gar nicht so stark, wie das die europäische Philosophie insbesondere seit der Erfindung des Buchdrucks, grob gesprochen, getan hat und tut. In Europa finden wir tatsächlich solche Aussagen, in der europäisch-philosophischen Literatur finden wir tatsächlich solche Aussagen wie die, dass jemand, der sich mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, philosophiert. Das ist Philosophie, sich mit der Geschichte der Philosophie zu beschäftigen. Und selbst wenn wir diese Aussage so explizit nicht finden, dann reicht doch ein Blick in einige der Studienpläne dieses Faches, jetzt aktueller Studienpläne oder auch Studienpläne der Vergangenheit oder des Lehrangebotes in diesem Fach oder des Forschungsverhaltens in Fachphilosophie, reicht doch ein Blick in solche Bereiche, um zu vermuten, dass sowas schon ganz plausibel ist. Man könne nicht philosophieren, ohne die Geschichte der Philosophie zu kennen. Auch Sie haben ja, soweit Sie Philosophie studieren, in Ihrem Lehrplan verpflichtend vorgeschrieben, sich mit der Geschichte der Philosophie zu beschäftigen. Das muss nicht immer so sein, das war auch nicht immer so, nicht einmal in Europa war das immer so, dass man sich mit der Geschichte der Philosophie so stark beschäftigt hat, wie das die Neuzeit und auch die Gegenwart noch tut. Aber es ist nicht zwingend. Trotzdem ist es interessant, dass wenn man sich mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, mit welcher Intention das eigentlich geschieht. Also was will man aus dieser Geschichte der Philosophie eigentlich lernen? Und mein Problem, das ich hauptsächlich beschreiben oder diskutieren werde in dieser Vorlesung, ist das philosophiehistorische Problem der Selektion und der Interpretation. Also wenn wir uns mit der Geschichte des philosophischen Denkens, und jetzt denken Sie immer in Klammer der Menschheit, das ist also nicht die europäische Philosophie nur, wenn wir uns mit der Geschichte des philosophischen Denkens der Menschheit beschäftigen, wie können wir das Wichtige vom Unwichtigen oder vom weniger Wichtigen eigentlich herausfinden, besonders dann, wenn wir uns an viele grundsätzlich viele regionale Traditionen offen halten. Das Problem der Selektion. Und zweitens der Interpretation. Und das fängt, und ich werde mich in der Vorlesung auch auf nur zwei Dinge aus diesem Bereich beschränken, das fängt einfach schon einmal damit an, dass wir die Vergangenheit einteilen und mit heutigen Begriffen irgendwie interpretieren müssen. Die gewöhnliche oder eine sehr gewöhnliche Einteilung findet sich auch im Studienplan des in den jetzt geltenden Studienplänen des Fachs Philosophie hier in Wien, in dem von einer antiken Philosophie, von einer mittelalterlichen Philosophie, von einer neuzeitlichen Philosophie gesprochen wird. Antike, Mittelalter, Neuzeit, drei große Perioden. Und ich habe im vergangenen Semester eine Vorlesung gehalten zur Philosophie der Antike. Und daraus möchte ich nur ganz kurz wiederholen. Da habe ich versucht, unter dem Titel Antike Philosophie sowohl die chinesische als auch die indische als auch die griechische abrissmäßig vorzustellen. Und das ist schon einmal eine verwegene Sache in gewisser Weise, weil normalerweise denkt man bei der Antike lediglich an die griechische und an die römische Antike, oder? Geht es Ihnen anders? Wenn Sie von der antiken Baukunst oder von der antiken Wirtschaftsgeschichte oder von der Antike überhaupt sprechen, von antiken Ruinen. Ja, bei den Ruinen kann man vielleicht auch noch chinesische Mauer eventuell unter Umständen nicht assoziieren, aber zulassen zumindest. Aber bei der antiken Philosophie ist es, glaube ich, eindeutig. Da denken wir an die Griechen und an höchstens noch die Römer und nicht mehr. Also ich verwende Antike, wenn ich es überhaupt verwende, eigentlich auch wieder in einem generischen Sinn, als Bezeichnung für einen bestimmten Gesellschaftszustand, der eben zum Beispiel in Europa diesen Zeitraum circa von 600 vor in der Philosophiegeschichte bis 300 nach der Zeitrechnung umfasst. Das ist nicht ein Zeitraum, den ich dann meine, der ist in Europa dieser Zeitraum, anderswo ist das ein anderer Zeitraum, aber es ist auch eine Antike in anderen Kulturen dann feststellbar. Insgesamt aber ist diese Dreiteilung von Antike, Mittelalter, Neuzeit ohne dies aus der europäischen Geschichte genommen und passt eigentlich auch nicht anderswo. Es ist auch die Frage, ob es in Europa wirklich passt, wenn man in irgendwelche Details geht. Aber immerhin, da kann man ja noch annähernd sagen, da passt sie in gewisser Weise. Aber anderswo passt sie nicht. Darum ist diese Frage, wie periodisiert man eigentlich, was sind die wirklich global plausiblen Möglichkeiten der Periodisierung in der Philosophiegeschichte, mit der werde ich mich dann auch beschäftigen. Und eine zweite Frage dazu noch ist die Klassifikation. Wir klassifizieren immer, wenn wir uns mit der Geschichte der Philosophie beschäftigen, in gewisser Weise und meistens dichotomisch. In der europäischen Philosophiegeschichte der Neuzeit ist es ganz deutlich, das dichotomische Klassifizieren. Das 17. Jahrhundert, der Beginn der großen Entwicklungen der neuzeitlichen europäischen Philosophie, ist ein Streit zwischen den Empiristen und den Rationalisten. Das sind zwei. Dichotomie. Der Idealismus setzt sich gegen den Materialismus. Das sind wieder zwei. Der Platonismus und der Aristotelismus bestimmen die hellenistische oder die klassische und dann die hellenistische Philosophie, sind immer wieder zwei solche Klassifikationen oder eine zweiteilige Klassifikation, der wir begegnen. Und das ist eine für die europäische Philosophiegeschichte nicht unplausible Herangehensweise, aber sie passt nicht überall sonst. Trotzdem müssen wir uns fragen, gibt es so etwas wie eine überregionale, überkulturelle, argumentierbare Klassifizierung von philosophischen Richtungen, von Arten des Philosophierens? Das ist also der zweite Themenbereich, die philosophiehistorische Problematik. Der dritte Themenbereich, den kennzeichne ich als methodologisch, im Unterschied zu philosophiehistorisch und zu philosophisch, als methodologische Frage. Da geht es um die Methoden. Wie können wir eigentlich zu irgendwelchen fremdkulturellen philosophischen Richtungen oder Erzeugnissen adäquaten Zugang erlangen? Wie können wir übersetzen? Wie weit müssen wir übersetzen? Was sind die Schwierigkeiten dabei und was sind auch die Möglichkeiten dabei? Und da wird es mir in der Vorlesung hauptsächlich darum gehen, und ich werde hauptsächlich den Punkt behandeln, dass das auf zweierlei Art geschehen kann und tatsächlich auch geschieht, nämlich entweder vergleichend oder in einer argumentativen Auseinandersetzung. Die vergleichende Philosophie oder die komparative Philosophie ist nämlich eine Richtung, die vor ca. 120 Jahren, also Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist, und zwar ist sie unter den Bedingungen des damaligen Kolonialsystems, weltweiten Kolonialsystems, entwickelt worden. Der erste, der überhaupt diesen Ausdruck Comparative Philosophy, er hat Englisch gesprochen, der diesen Ausdruck Comparative Philosophy geprägt hat und der das forciert hat, war ein bengalischer Professor in Kalkutta zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der nämlich folgende Idee gehabt hat. Es ist von derselben Voraussetzung, die ich vorhin geschildert habe, ausgegangen. Er gesagt hat, Philosophie ist nicht nur an einem Ort, nicht nur in einer Kultur der Menschheitsgeschichte entstanden, sondern an mehreren. Also er hat gesagt, an zweien, noch an einem zweiten Ort, nämlich der zweite Ort, für ihn war die indische Philosophiegeschichte, Indien und Griechenland als zwei Ursprungsorte der Philosophie. Das war seine Ansicht. Und die kann man vergleichen, sagt er. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und damit hat er auch eine große Bewegung in Gang gesetzt. Das hat dann besonders nach dem Ersten Weltkrieg zu sehr interessanten und weitreichenden Studien und Untersuchungen geführt, war aber immer der Versuch zu vergleichen. Es gibt das eine und es gibt das andere. Und wichtig ist der Vergleich, nämlich dass man mit den Mitteln, mit den Begriffen, mit den Methoden der abendländischen Philosophie vergleicht, was die indische Philosophie leistet. Dazu ist dann auch die chinesische gekommen und die japanische und auch die koreanische. Dabei war es eigentlich lange Zeit, hatte das auch das war es dann auch weitgehend in der komparativen Philosophie. Immer aber wurde verglichen und wird verglichen in der komparativen Philosophie und eigentlich nicht argumentiert, behaupte ich. Eigentlich wird nicht argumentiert in dem Sinn, dass eine philosophische Sachfrage, wie zum Beispiel, was ist gut, was ist gerecht, was ist schlecht oder ungerecht etc., was ist Wahrheit, dass eine solche Sachfrage geklärt oder zur Entscheidung gebracht werden soll, sondern es werden Traditionen verglichen. Ich habe das jetzt nur sehr kurz und vielleicht karikierend gesagt, aber das möchte ich unter diesem Terminus der methodologischen Frage des angemessenen Zugangs diskutieren. Viertens, der vierte Themenbereich ist ein wissenschaftssoziologischer. Wenn ich zu Beginn gesagt habe, es ist wahrscheinlich, es ist sogar, glaube ich, nachweisbar, dass Philosophie in dem erwähnten Sinn, dass Philosophie in mehreren menschlichen Gesellschaften entstanden ist und bis heute diese Entstehungsgestalten fortwirken, dann ist interessant, wie ist sie eigentlich entstanden, oder die generelle Frage, wie entsteht überhaupt philosophisches Denken? Nachdem das ja etwas anderes ist als Religionen, etwas anderes ist als Dichtkunst oder überhaupt Kunst, etwas anderes als das, was wir Wissenschaft nennen, ist die Frage, können wir eigentlich im Allgemeinen sagen, was die Bedingungen sind für das Entstehen der Philosophie, von Philosophie irgendwo auf der Welt und was die, wie sie sich dann entwickelt. Was offenbar hat sich bis heute nicht eine einzige Entwicklung des philosophischen Denkens der Menschheit abgespielt, aber immer wieder Entwicklungen. Also Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen als wissenschaftssoziologische Frage. Und schließlich zuletzt noch möchte ich gegen Ende des Semesters die Frage stellen nach Funktionen von Philosophie in einer globalen Welt. Soweit der grundsätzliche Überblick. Haben Sie dazu jetzt Fragen? War es zu viel auf einmal oder zu wenig? Oder zu wenig sicher? Ja. Bitte.
Ich würde auch interessieren, was Sie angesprochen haben wegen den weiblichen Muskeln der Philosophie.
Ja, das sind zwei Dinge. Das könnte auch in Moodle, so kann man gut hineingeben, wobei ich in dem einen Fall den elektronischen Text nicht zur Verfügung habe. Also es ist immer wieder in der sogenannten feministischen, nicht mein Ausdruck, feministische Philosophie, in der feministischen Philosophie hat man ja auch häufig die Frage gestellt oder stellt sie nach wie vor nach den Philosophinnen. Und eine Kandidatin für eine sehr frühe Kandidatin für den Titel Philosophin ist eine babylonische Tempelpriesterin des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Also wirklich ziemlich weit zurück in der schriftlichen Geschichte der Menschheit, eigentlich fast zu deren Beginn der schriftlichen Geschichte. Und was wir von der haben, sie heißt Andy Huanna, glaube ich. Also das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber man kennt den Namen und man kennt von dieser Priesterin auch Texte. Und das sind lauter Tempelhymnen. Das sind Hymnen an eine Göttin. Es war eine noch teilweise matriarchalische Gesellschaft offenbar damals. Es sind Hymnen an eine Göttin, deren Priesterin sie ist. Und in diesen Hymnen kommen sehr relativ allgemeine Aussagen über die Sonne und über das Herz des Menschen, also Sinnaussagen vor, die auch in einem gewissen argumentativen Abfolge sind. Daraus haben doch, also nicht ganz wenige das Argument gezogen, aber da kann ich Ihnen nur den Hinweis auf die Literatur in den Moodle geben, werde ich tun. Und der zweite Text, oder ist eigentlich ein gesprochener Text, der ist eher spekulativ. Da kann ich einen Link geben auf ein MP3-File, das ich auf meiner Homepage veröffentlicht habe vor einigen Jahren. Ein Vortrag eines Autors, den ich öfter nennen werde, auch in der Vorlesung, nämlich von Elmar Hohlenstein. Hohlenstein, der damals Professor für Philosophie an der ETH in Zürich war, jetzt lebt er in Japan. Hohlenstein vertritt die These, er ist auch ein Linguist, er ist sprachwissenschaftlich, hat er ja sehr viel geforscht. Hohlenstein vertritt die These, dass so etwas wie Philosophie, gerade in dem Sinn, wie ich ihn auch umrissen habe, mit Wahrscheinlichkeit in jeder differenzierten menschlichen Gruppe angenommen werden sollte. Also er ist einer derjenigen, wo ich vorhin gesagt habe, die gehen mir zu weit, weil nicht nachweisbar. Er argumentiert schon dafür, Und in dem Vortrag, den ich da in die Audiothek getan habe, wurde auch über Radio Orange damals gesendet, in dem Vortrag sagte er explizit und wörtlich so, die erste Philosophin, also der erste philosophierende Mensch der Geschichte war mit Sicherheit, er sagt mit Sicherheit, eine Frau, und zwar eine Frau in Ostafrika. Ungefähr so 2 Millionen Jahre oder so. Also ich denke, er legt sich da nicht auf Namen fest, aber ich denke immer an die Lucy. Nicht an die Adi, sondern an die Lucy, also an die etwas jüngere Eva, die Paläontologie uns im 20. Jahrhundert präsentiert hat. Er gibt aber Argumente an. Ja? Und die Argumente sind, und die sind nicht von der Hand zu weisen. Es ist nur nicht so, dass man da irgendetwas belegen könnte. Es gibt physische Merkmale der menschlichen Natur, die einigermaßen die Entstehung menschlicher Sprache datierbar machen. Also mit großen Zeiträumen, aber immerhin sehr früh. Die menschliche Sprache. Und das menschliche Sozialverhalten. Auch das ist relativ, lässt sich paläontologisch, also verhältnismäßig früh datieren. Und da sagt er da wird es dann spekulativ, seine These, dann müssen solche Reflexionen aufgetreten sein. Und warum soll es eine Frau gewesen sein? Das Argument dafür habe ich jetzt nicht mehr ganz parat, das weiß ich nicht mehr, aber es ist ein allgemein matriarchalisches Argument. Aber im Detail müsste ich selbst wieder anhören. Aber ich habe an die Babylonierin gedacht. Ja. Vorhin. Ich gebe Ihnen dort den Literaturhinweis. Sonst Fragen? Sie haben. Ich habe ein Kapitel, Hermeneutik und Interpretation. Das ist gegen Ende, also erst im Juni. Ich werde zwischendurch auch immer wieder auf die Übersetzungsproblematik eingehen, aber dort explizit in diesen Juni-Terminen. Wie tief? Wahrscheinlich nicht tief genug oder mit Sicherheit nicht tief genug. Ich werde teilweise mich natürlich auf Reflexionen aus der Literatur stützen, und da sind es eigentlich zwei Diskurse, die mir etwas besser bekannt sind als andere, nämlich die Übersetzungen aus den ostasiatischen Sprachen, aus dem Chinesischen und aus dem Japanischen, und da gibt es gerade in den letzten Jahrzehnten eine starke Diskussion darüber, wie voraussetzungsreich die Übersetzung ist. Das ist der eine Bereich, und der zweite ist das Übersetzen aus afrikanischen oralen Quellen. Damit habe ich mich zwar nicht primär, weil ich keine dieser afrikanischen Sprachen selbst kann, befasst, aber war sekundär sehr damit befasst, immer wieder. Also auf die beiden möchte ich eingehen. Wie tief werde ich darauf eingehen? Wenn Sie meine Homepage ansehen, wird Ihnen eventuell auffallen, dass ich seit 30 Jahren eher mehr übersetze als selbst schreibe. Also ich schreibe zwar auch immer wieder was in Deutsch, aber es ist eher mehr, was ich übersetzend tue. Und das sind aber lauter verwandte Sprachen. Ich übersetze zwar aus ein paar Sprachen ins Deutsche, aber das sind lauter europäische Sprachen. Also sind eigentlich geringe Probleme, besonders wenn es sich um Fachterminologie handelt, die ja sowieso in der Philosophie lateinisch ist oder griechisch in jeder europäischen Sprache. Also ich praktiziere das schon sehr lang und habe darum auch gewisse eigene Erfahrungen mit dem Übersetzen philosophischer Texte. Ich das, den möchte ich nicht beiseite lassen, werde mich aber auch nicht auf meine Erfahrungen da nur verlassen. Im Grunde, glaube ich, hat Ramad Amal, der Inder ist und in Deutschland Philosoph ist, Ramad Amal ganz gut die Sache beschrieben, aber dazu reicht es nicht aus. Die Beschreibung, ich werde sie schon referieren, dass er sagt, es gibt eine relativistische Hermeneutik, das heißt, auch beim Übersetzen wäre eine relativistische Hermeneutik diejenige, die sagt, man kann im Grund nichts wirklich übersetzen. Übersetzen heißt immer verfälschen, traditore, italienisch, die, also es lässt sich eigentlich der Sinn nicht wirklich übertragen, sondern nur immer annähern. Das ist die eine relativistische und die zweite wäre eine holistische, so kennzeichnet Mal das, der sagt, alles was in einer anderen Sprache ausgedrückt wird oder in einer anderen Kulturtradition ausgedrückt wird, muss irgendwie in unserer, in der beschreibenden, in der übersetzenden Sprache und Kultur ihren Maßstab finden. Also zuletzt sind es die Übersetzer oder die, die etwas aneignen, die den Sinn geben und nicht die Autoren. Extrem hat das der deutsche Idealismus praktiziert in der Gestalt von Hegel, in Hegels Behandlung der indischen Philosophie. Das, was ich jetzt sage, ist zwar nicht ganz gerecht Hegel gegenüber, aber einigermaßen gerecht. Hegel hat in seiner Darstellung der indischen Philosophie das eigentlich so behandelt, dass er sagt, das muss man übersetzen. Die Inder haben es nämlich nicht verstanden. Sie haben sich selbst nicht verstanden. Also diesen letzten Satz, den sagt er schon. Das ist nicht ungerecht und auch nicht aus dem Kontext gerissen, wenn ich ihn so zitiere. Die Inder haben nicht selbst nicht verstanden, worum es ihnen eigentlich geht. Und da ist der Hegel ja nicht der Einzige, der so gedacht hat. Das passiert ja in der Philosophie auch sonst immer wieder. Das ist zum Beispiel auch bei Aristoteles passiert. Aristoteles im ersten Buch der Metaphysik, der schildert, der übersetzt auch von, aus dem Griechischen ins Griechische. Also er übersetzt Termini seiner sozusagen Vorläufer, der Vorsokratiker, wie wir sie heute nennen, er nannte sie natürlich nicht so, er übersetzt das in seine eigene Begrifflichkeit und Terminologie. Und da sagt er über Anaxagoras beispielsweise, das ist der Mann, der angenommen hat, dass alles so mit Homöomerien zu beschreiben ist, die gesamte Welt, da sagt er über Anaxagoras, der hat schon was Richtiges geahnt, aber er torkelt wie ein Betrunkener, dieser Anaxagoras. Er weiß nicht, wohin die Richtung seines Denkens geht, also er hat nicht verstanden, was er sagt, der Anaxagoras. Und ich, Aristoteles, habe aber jetzt die ausgebildete Begrifflichkeit und ich kann zeigen, nicht nur was ich selbst denke, sondern auch was er dachte. Das nennt Mal eine holistische Zugangsweise und beide sind defizient. Und darauf, nach der Alternative oder nach der dritten Möglichkeit, die bei Mal eine analogische Hermeneutik heißt und meines Erachtens von ihm nicht hinreichend geschildert wird, werde ich eingehen. Ja, noch Fragen? Bitte.
Ja, also zwei Fragen. Einerseits würde mich interessieren, wie Sie persönlich zu der Thematik gekommen sind. Und zweitens, hören Sie mich? Sehen Sie mich?
Wie?
Verstehen Sie mich?
Ja, ja. Also akustisch schon.
Dabei genau so.
Bitte?
Egal. Ihr Kopfnicken hat mir einfach angefangen.
Nein, das war ein Kopfschütteln.
Ja,
es hat angedeutet, dass ich sie nicht beantworten will. Aber die zweite Frage.
Was glauben Sie, was interkulturelle Philosophie im globalisierten Diskurs sozusagen leisten kann oder inwiefern sie gute Beiträge?
Ja, zweite Frage das ist ein guter Teil meines Themas. Das werde ich eigentlich immer fragen. Was, also immer wieder, wozu und mit welcher Hoffnung kann man oder soll man das tun? Also dieses, was sie beitragen kann oder wozu man das eigentlich tun soll, das wird eine Grundfrage, das wird immer wieder auftauchen, in verschiedenen Formulierungen. Die erste Frage möchte ich nicht beantworten, also soweit sie mich als Individuum betrifft, sondern da möchte ich halt natürlich irgendwie generalisieren. Also ich werde schon über Motivationen sprechen, ja, was motiviert, was kann eigentlich motivieren, aber ich werde nicht über Sonnenuntergänge in Kalifornien, die spielen eine Rolle, bei mir persönlich. Ja? Also bei mir persönlich und bei jedem, glaube ich, aber das ist ja überhaupt in der Philosophie nicht anders als in sonstigen Bereichen, spielen Begegnungen, Enttäuschungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, ja, teilweise auch Verzweiflung am bisherigen, eine Rolle. Das darf man, aber das ist Biografie. Also ich werde nicht diese Anekdoten, ich habe solche Anekdoten manchmal erzählt, bei Interviews, die es gelegentlich zu der Frage, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, von der Ausbildung her ja offenbar nicht, so analytischer Philosoph in den 70er Jahren, also was Wissenschaftstheorie war, die Dissertation, wieso dann ein Studienprogramm, um Chinesisch zu lernen und so. Ja. Aber jetzt, ich werde auf meine Biografie so gut wie es geht verzichten. Aber ich werde nicht darauf verzichten, Motivationen. Und die wichtigste Motivation, die habe ich einmal in einer Frage formuliert. Die scheint mir die wichtigste Motivation zu sein. Ich habe, und ich sage den Kontext der Frage, so Mitte der 1980er Jahre an einem Projekt gearbeitet, aus dem dann ein Buch geworden ist, 88 oder 88 war das, ist es erschienen und hieß dann das Buch Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ja, das gab es im Passagenverlag, ist jetzt vergriffen, aber Sie können es auf meiner Homepage zur Gänze herunterladen, die einzelnen Kapitel. Und da bin ich so vorgegangen. Also ich habe damals gezweifelt, Mitte der 80er Jahre, dass die europäische Philosophie alles ist, was es gibt. Daran habe ich eigentlich schon gar nicht mehr gezweifelt. Aber ich habe gezweifelt daran, dass die europäische Philosophie-Tradition das auch leisten kann, in der damals gegenwärtigen Zeit, was nach meinem persönlichen Dafürhalten Philosophie leisten sollte, nämlich Orientierungswissen zu kreieren in irgendeiner Weise. Dann habe ich gezweifelt und habe dann vier Fragen gestellt an Leute, die ich eigentlich nur aus der Literatur und aus manchen Hinweisen kannte, außerhalb der euroamerikanischen Szene und Tradition. Das heißt also in Asien, Südasien, Ostasien, in Afrika, verschiedenen Ländern Afrikas und Ländern Lateinamerikas. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Und drei von diesen vier Fragen halte ich für ausgesprochen naiv und zeitgebunden. Also das ist meine Biografie enthält auch solche Sachen, wo ich mir denke, das ist zum Genieren. Dass ich diese Frage überhaupt damals gestellt habe, zeigt sowas von Unverständnis der Gegenwart, dass man sich genieren muss. Insofern ist gut, dass das Buch vergriffen ist. Und ich habe damals auch noch dieses schöne Wort interkulturell nicht gehabt. Das stand mir nicht, das gab es da noch nicht, die interkulturelle Philosophie, sonst hätte ich mich vielleicht leichter getan. Aber die vierte Frage von diesen vieren, die halte ich nach wie vor für außerordentlich gelungen und wichtig. Und die hat so ungefähr gelautet, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, nämlich da habe ich jetzt einen Philosophen in Afrika zum Beispiel Da gab es kein Internet. Also da dauerte ein Brief gut seine 3 Wochen und manchmal 2 Monate. Und zurück wieder. Also das war eine gemächliche Korrespondenz im Vergleich zu E-Mails. Ich habe also zum Beispiel einen Philosophen, noch keine Philosophin in dieser Phase, einen Philosophen in Afrika gefragt, was sind diejenigen Ideen aus ihrer eigenen Tradition, von denen sie sagen, dass sie für die Gegenwart und für die Zukunft der Menschheit nicht vergessen werden sollen, also von Bedeutung sind. Was sind die Beiträge sozusagen zu einer gemeinsamen, multipolaren Weltkultur oder Weltphilosophie? Diese Frage halte ich für die entscheidende. Also ich drücke das heutzutage oder seit längerem in Texten so aus, dass es sich um einen Polylog handeln soll, um einen vielseitigen Dialog handeln soll unter den Philosophen, in denen sie ihre Vergangenheiten, diese kulturellen Vergangenheiten, nicht verdrängen oder vergessen, wie das im Projekt der europäischen Aufklärung wiederholt postuliert worden ist und nie gelungen ist, das zu vergessen, nicht vergessen, sondern aktivieren, und zwar zu einem Aktivieren, zu einem sich gegenseitig aufklären, sich gegenseitig kritisieren auch und gegenseitigen Aufklärung. Nicht im Vergessen der Traditionen, sondern in deren Aktivierung. Ist das eine Antwort?
Wunderbar.
Naja, wunderbar, weiß ich nicht. Wunderbar. Noch Fragen? Aber keine zur Biografie, bitte. Die steht eh auch in Abrissen im Internet, die Biografie. Aber darüber steht nichts drin. Ja, ja, wenn Sie jetzt da keine Fragen mehr haben, dann gehen wir noch auf den letzten Punkt ein. Zusammen vielleicht. Und zwar ist es jetzt so, zum Zeugnis nämlich. Wie kommen Sie zu einem Zeugnis? Und das machen jetzt am besten Sie, Herr Wendt.
Ja, alle 3 Zeugnisse.
Alle 3 Zeugnisse.
Kannst du noch schön?
Ja, gerne.
Beschreibung.
Da.
Genau.
Also da oben fängt es an.
Ja, okay. Also ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, wie kommt man in den Moodle-Raum? Ich weiß nicht, manche sind ja schon drin und die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Es gibt Links im Vorlesungsverzeichnis und da meldet man sich dann an. Der Anmeldemodus ist offen, das heißt, wir müssen euch nicht freischalten oder irgendwas. Oder von der Homepage.
3 Links.
Gibt es eben auch. Also es gibt mehr Links als nötig ist eigentlich. Es gibt 3 Möglichkeiten, des Zeugniserwerbs. Das sind 2-mal Prüfung und 1-mal eine Arbeit zu schreiben. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung zu machen. Die findet in der Sprechstunde, glaube ich, nach der Vorlesung, also am Abschluss.
Anfang Oktober.
Genau, also ab dem Wintersemester dann wieder. Dann gibt es die Möglichkeit einer schriftlichen Prüfung. Da gibt es dann eben am Ende des Semesters den ersten Prüfungstermin.
Am Beginn des Wintersemesters
gibt es den zweiten Prüfungstermin.
Ja.
Genau. Bei beiden Prüfungen werden 2 Prüfungsfragen gestellt.
Also mündlich und schriftlich gleich.
Ja. Genau. Und das ist dann so, dass man eine Prüfung, also jetzt ist es ein bisschen kompliziert, aber man kann auch eine Prüfungsfrage, ja, kann man durch eine kleine Arbeit ersetzen, durch ein kurzes Essay. Und zwar ist es so, dass man bei der schriftlichen Prüfung muss man eine der beiden Fragen ersetzen durch ein Essay. Das heißt, ihr bringt ein ausformuliertes, ausgedrucktes Essay mit maximal 6000 Zeichen mit zu der ersten Prüfungsfrage. Bei der mündlichen könnt ihr. Bei der schriftlichen könnt ihr auch 2 Fragen ausgedruckt, also alle beide Fragen ausgedruckt mitbringen. Bei der mündlichen dürft ihr nur maximal eine ausgedruckt mitbringen.
Und zwar die erste.
Genau, ist das ungefähr...
Ja, jetzt kommt.
Genau, also ich lese jetzt einfach mal die Fragen vor. Und zwar die erste Frage ist, aber das findet ihr dann auch im Moodle-Raum, das müsst ihr jetzt quasi nicht, also ich lese es jetzt schnell vor, das müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Die erste Frage ist, welche Rolle spielt Interkulturalität für ihr jeweiliges Studienfach? Das erfordert eigenständige Überlegungen und Lektüre und diese Lehrveranstaltung hier kann nur Anregungen dazu liefern. Es kann Literatur für Philosophie, also für die Beabhandlung der Frage innerhalb der Philosophie können wir Literatur nennen. Für andere Fächer ist es ein bisschen schwieriger.
Wer studiert nicht Philosophie? Eben.
Oh,
ja. Das ist die Hälfte der Anwesenden.
Ja. Also hier ist auch viel Eigenrecherche notwendig.
Sondern was studieren Sie zum Beispiel?
Bildungswissenschaften.
Bildungswissenschaften, oder?
Tibetologie,
oder?
Publizistik.
Germanistik. Ja, studiert niemand zum Beispiel Geschichte. Ja, also bei der Sozialanthropologie lässt sich es vielleicht am besten, ich möchte es kurz machen, am besten, welche Rolle spielt Interkulturalität in der Sozialanthropologie? Sie studieren in der Sozialanthropologie. Wer? Sie sind es. Ja, aber es, zum Beispiel, nur Stichworte.
Ja, in der Sprache, in der Kunst auch,
im Kulturaustausch. Na, so ist es aber nicht gemeint. Deswegen habe ich die Sozialanthropologie am liebsten, um dieses zu illustrieren, weil da denkt man sich, die beschäftigen sich ja nur mit fremden Kulturen, oder? Ja, jedenfalls, wenn die es nicht tun, wer dann? Ja? Also man kann Kunstgeschichte studieren und sich nicht mit der japanischen Kunst befassen. Und man kann Geschichte studieren und sich nicht mit außereuropäischer Geschichte befassen, etc. Aber wenn man Sozialanthropologie studiert, muss man sich zumindest auch mit irgendwelchen nicht-europäischen Kulturen, wird man nicht umhinkommen. Oder?
Ja.
Ja. Und das ist nicht der Sinn meiner Frage. Der Sinn meiner Frage wäre zum Beispiel im Fall der Sozialanthropologie der, dass die Disziplin selbst interkulturell sozusagen zu konzipieren. Idealiter wäre. Also interkulturelle Sozialanthropologie würde zum Beispiel sich nicht nur auf die europäische Theoriegeschichte der Kulturwissenschaft stützen, sondern auch auf die chinesische Theoriegeschichte. Also würde zum Beispiel, oder eine interkulturelle Bildungswissenschaft müsste zumindest die Frage sinnvoll erscheinen lassen, was ist das Bildungsideal der chinesischen oder der indischen oder sonst einer Tradition der Menschheit. Und die Sozialanthropologie ist, was ihre Theoriegeschichte betrifft, nicht unbedingt interkulturell, sondern nur was den Gegenstand betrifft. Sehen Sie den Unterschied? Also, wenn Sie zum Beispiel eine Einführung in die Ethnologie machen oder so, dann hören Sie über die Kulturkreislehre und über Morgan und über Kulturtheorien, die im euroamerikanischen Raum entwickelt worden sind, oder? Ja, ausschließlich. Aber Sie hören zum Beispiel nicht oder Sie fragen sich auch gar nicht, was denkt Ibn Khaldun, was denkt die islamisch-arabische Tradition, wie versteht die solche Phänomene, die wir Kultur nennen? Also, Sie müssen dieses Thema, deswegen sage ich, da müssen Sie selber überlegen. Sie werden es dann merken, Sie müssen sozusagen eins zu eins meine Fragen an die Philosophie auf Ihr Fach übertragen. Ja? Und vielleicht werden Sie da nicht sehr viele Ergebnisse vorfinden, aber es sollte eine Anregung sein, sich diese Frage mal zu stellen. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass
die Beispiele, die ich vorhin eingestreut habe, so, aber ich wollte sie jetzt gar nicht kopfscheu machen, nicht? Ich wollte sie jetzt nicht kopfscheu machen bei der Frage, nur gesagt. Ja, okay, dann meckern. Ja, also dass zum Beispiel, wenn man eine Geschichtswissenschaft, wenn man dasselbe, was ich jetzt über die Philosophie gesagt habe, auf den Bereich der Geschichtswissenschaft übertragen möchte, dann müsste man sich die Frage so stellen, welche Geschichtsbilder, welche Geschichtstechniken, Funktionen des historischen Wissens gibt es in anderen Kulturen. Also nicht nur, dass man sich als Historiker vielleicht mit der Geschichte des Osmanischen Reichs oder des Chinesischen Reichs auch auskennen soll, das halte ich auch für sinnvoll, sondern dass man noch einmal fragt, wie verstehen die selbst, also wie verstehen andere diese eigene Tradition. Ich werde das, glaube ich, noch ein paar Mal erläutern, aber nicht im Moodle, sonst wird es wieder missverständlich.
Genau, also das wäre quasi die eine Art, die erste Prüfungsfrage. Die zweite Prüfungsfrage, die haben wir so konkret jetzt noch nicht ausformuliert, das wird zu einem der 5 Themenbereiche, die soeben vorgestellt wurden, sein. Kommt noch im Laufe des Semesters. So, noch einmal, also bei der mündlichen Prüfung kann maximal die erste Frage schriftlich vorher beantwortet werden, bei der schriftlichen Prüfung können beide, muss mindestens die erste und es können maximal auch die zweite schriftlich mitgebracht werden. Dann sieht die schriftliche Prüfung so aus, dass man nur hierher kommt, die beiden Arbeiten abgibt, unterschreibt, sich ausweist und wieder nach Hause geht, sozusagen, um sich das praktisch vorzustellen. Und die dritte Möglichkeit einer Prüfung ist es, einen Beitrag für eine der Wikipedien auszuarbeiten in deutscher, englischer, französischer, spanischer, italienischer, portugiesischer, bosnisch, kroatisch, serbischer oder türkischer Sprache. Alles, was wir lesen können, sozusagen. Da folgen auf alle Fälle noch Details. Die Idee dahinter ist folgende. Es geht darum, entweder ein Thema zu bearbeiten für die Wikipedia, das noch nicht existiert, oder eins, das nur unzureichend beschrieben ist. Natürlich, es muss irgendwas mit ein Thema zu interkultureller Philosophie zu tun haben. Und da sollte der Arbeitsaufwand nicht unterschätzt werden, weil es geht nicht nur darum, quasi eine gute Seminararbeit abzuliefern. Also Wikipedia möchte nicht als Seminararbeiten Entrümpelungsplatz enden, sondern es geht eben auch darum, sich an die Vorschriften und Regeln der Wikipedia zu halten. Sowohl technische, als auch was das Format betrifft, aber auch was die Aufbereitung des Inhalts anbelangt. Viel mehr Details können wir noch nicht nennen. Es hat das schon mal vor zweimal gegeben. Und hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Es sind immer sehr gute Beiträge für die Wikipedia entstanden.
Damals nur für die Deutsche.
Genau. Ja. Und also es ist auch sehr schön, einfach, also eine gute Möglichkeit quasi auch ein bisschen das Wissen auch dann noch weiterzugeben, das man dann selbst erarbeitet hat. Aber wie gesagt, hier folgen auch noch Details. Wir sind auch für Vorschläge sehr dankbar. Also wenn jemand irgendwie schon weiß, worüber man schreiben wollen würde, dann kann man das auch bei Moodle am besten im Forum. Es gibt 3 Forenbeiträge zu den 3 Arten von Prüfungen und einfach da als Frage posten. Ja. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen?
Bitte?
Das Essay war 6000 Zeichen.
Höchstens,
ja. Wie viele Seiten das sind?
4 ungefähr. Eine Seite sind ca. 1500 Zeichen. Also es hängt davon ab, wie groß Sie schreiben und wie viel Zwischenraum, aber deswegen habe ich Zeichen gesagt und nicht Zeilen oder Seiten.
Sind auch inklusive Leerzeichen. Zeichen sind immer inklusive Leerzeichen.
Das ist die Obergrenze. Und die können Sie schon überschreiten, aber nicht ins weiß Gott welche Dimension. Also die Wikipedia, das will ich nur noch mal unterstreichen, das waren wirklich gute Sachen. Das habe ich bisher nur zu einem Thema gemacht, zu einer Vorlesung, die ich zweimal hintereinander gehalten habe, zur Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und da sind eigentlich wirklich ein paar sehr gute neue Beiträge entstanden und andere sehr viel besser geworden, als sie vorher waren. Und die Wikipedia ist ein Instrument, das wir alle nutzen, und das sollte so gut wie möglich sein, dort, wo wir selber was davon verstehen. Die Sprachen, die aufgezählt wurden, das sind die Sprachen, die wir beide irgendwie lesen können und daher beurteilen können, und das ist auch ernst gemeint. Sie müssen nicht in der deutschen Wikipedia unbedingt sich umtun, wenn Sie in einer anderen Sprache die Wikipedia, sagen wir mal, überarbeitungsbedürftig finden. Die deutsche ist ja nicht die schlechteste insgesamt. Dann tun Sie es in dieser anderen Sprache, wenn Ihnen die nahe liegt. Sind jetzt Fragen? Gut, wenn nicht, dann bis nächstes Mal.